Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das steht im Vaterunser und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Heute ohne Präsentation, ganz bewusst. Lange vor Jesus, sehr, sehr lange vor Jesus, da schrie ein Mann in der tiefsten Not seines Lebens: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sein Leben war komplett zusammengebrochen und seine Freunde plagen seine Seele, heißt es, und sie peinigten ihn mit ihren gut gemeinten und wenig hilfreichen Worten immer wieder neu. Hiob hieß dieser Mann, eigentlich am Ende und doch ein Mann voller tiefer Gewissheit: mein Erlöser lebt. Mitten in dieser Welt, mitten im Leiden, mitten im Untergang, diese Gewissheit. Ich finde das etwas sehr, sehr Schönes. Wir haben es eben in dem einen Lied ja auch gesungen, wenn diese letzte Stunde naht und wenn auch das Leben hier zusammenbricht, dann diese Gewissheit zu haben, ja, mein Erlöser, er ist mein Erlöser. Ja, es gibt diesen Erlöser, der die Lösung in seiner Person ist. Nicht nur eine Lösung schafft, sondern in seiner Person ist diese Lösung da. Der im Sterben das Leben bringt, der die Hoffnung in aller Dunkelheit ist. Jesus, das ist Jesus. Jahrtausende versuchen wir, die Not dieser Welt irgendwie zu lösen. Es gibt immer wieder neue, gut gemeinte Ansätze, um das irgendwie zu schaffen. Jahrtausende stehen wir auch fassungslos vor dem Sterben und haben keine Lösung. Jahrtausende löst sich jede Hoffnungsschimmer irgendwie doch im Nichts auf. Jesus, dieser eine Name, in dem allein das Heil ist und es keinen anderen Namen jemals gegeben hat und jemals geben wird unter dem Himmel, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4. Jesus wurde an ein Kreuz genagelt, wie ein Verbrecher. Und im Sterben rief er in diese Welt hinein: Es ist vollbracht. Jetzt ist die Lösung da. Diese Lösung, nach der sich alle gesehnt haben, in mir findet sie. Ihr sie, ich bin der Erlöser. Es ist vollbracht. Wenn Jesus ein ganz gewöhnlicher Mensch gewesen wäre, welche Bedeutung hätte sein Sterben für uns? Ich denke mal, nicht so viel. Viele gute Menschen sind in der Geschichte für sehr hohe Ideale gestorben. Und sie waren auch vielleicht irgendwie auch gut. Und wir bewundern vielleicht bis heute noch ihren Mut. Aber das, was sie bewegt haben, eigentlich ist es auch verebbt oder stecken geblieben. Oder es gibt nur noch wenige Nachwirkungen von ihrem Tod. Was Jesus mit seinem Sterben ausgelöst hat, überdauert die Jahrtausende inzwischen. Die Jahrtausende, denn er ist Gott selbst, der dort hängt an diesem Kreuz. Er wird von Anfang an bekämpft und doch ist er nicht tot zu kriegen. Immer wieder flammt es auf, weil sein Geist Menschen berührt, weil sein Geist Menschen verändert, weil sein Geist Menschen in ein neues Leben hineinführt, nicht tot zu kriegen, durch alle Zeiten. Wir lassen die Kirche in Traditionen verkommen, bekämpfen uns gegenseitig auf der Suche nach der wahren Lehre und wahren Tradition und wundern uns, wenn daneben in Gottes Reich etwas Prachtvolles aufblüht und Menschen von Herzen Jesus nachfolgen. Jesus lässt sein Reich nicht verkommen und Jesus lässt sein Reich nicht untergehen. In Jesus ist Gottes Reich mitten unter uns angekommen. Es ist geöffnet für jeden, der anfängt, Jesus zu vertrauen. Jesus ist König in seinem Reich und keiner kann und keiner wird ihm jemals diese Herrschaft nehmen. Er bleibt bis in Ewigkeit. Das wurde besiegelt mit Jesu Tod und das wurde besiegelt mit seinem Auferstehen. In dem Tod Jesu wird es möglich, Gott zu begegnen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, in das Reich Gottes einzutreten. In der Auferstehung wird es möglich, nun auch bei Gott zu leben und zu sein, bis in Ewigkeit. Und beides gehört so untrennbar zusammen. Deswegen muss ich immer beides erwähnen. Es gehört zusammen, der Tod und die Auferstehung Jesus. Wenn unsere Schuld uns nicht mehr trennt von Gott, uns der Tod aber im Griff hat, es bringt uns überhaupt nichts. Wenn wir leben, auch wenn wir sterben, wir aber Gott nicht begegnen können, was soll uns das bringen? Nichts. Es gehört zusammen. Es ist eine Heilstat, sein Sterben und Auferstehen. Heute feiern wir, dass Jesus, ja Gott selbst, sich mit uns versöhnt hat. Er es einfach getan hat, sich mit uns zu versöhnen. Er hat bezahlt mit seinem Leben, was gegen uns spricht. Er trug unsere Strafe. Er wird zur Lösung unserer Gottlosigkeit. Er schafft, dass Gott und wir Gemeinschaft haben können und nichts mehr zwischen ihm und uns stehen muss. Und Gott hat uns eben dieses eine Gebet gegeben, das Vaterunser. Und wir haben letzten Sonntag, als wir uns mit den Leuten vom Abendmahl getroffen haben, da haben wir auch darüber gesprochen, über das Vaterunser, dass wir immer wieder beten und haben auch gemerkt, wie wir das so runter, entschuldigt, wenn ich das sage, so runterrattern und so schnell sprechen, so hintereinander und so, du bist schnell fertig. Und ich habe schon manchmal versucht, von hier vorne ein bisschen langsamer, aber das war so im Flow, dass man das gar nicht geschafft hat. Und deswegen haben wir mal überlegt, ob wir das im Abendmahl auch nachher schaffen, uns Pausen zu gönnen nach jeder Bitte, so 2 Sekunden, und dann auch zu verstehen, was haben wir da eigentlich gesprochen. Das Vaterunser. Und eben mittendrin in diesem Vaterunser, das Jesus uns gegeben hat, da steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mittendrin, ganz zentral, so wichtig für uns als Bitte an Gott. Wir dürfen jetzt im Namen Jesu, der bezahlt hat, vor den Thron Gottes treten und um Vergebung bitten. Wir brauchen nichts anderes mehr zu bringen. Wir müssen keine Tiere opfern oder sonst irgendwas tun. Wir dürfen einfach davor diesen Thron treten. Und wir dürfen das tun in der Gewissheit, dass die Antwort sein wird, die Antwort von Jesus, wegen mir. Deine Schuld ist vergeben. Aber hier im Vaterunser, in einem Atemzug geben wir, was wir selbst empfangen haben, gleich wieder weiter an die, die uns Respekt, die uns Liebe und vieles anderes mehr schuldig geblieben sind, weiter. Und heftig hier in diesem Vaterunser, das Jesus uns gegeben hat, lässt sich das überhaupt nicht trennen. Also das ist die eine Seite, ich bitte um Vergebung. Und das andere, das ist dann nochmal was anderes. Da können wir an anderer Stelle nochmal drüber reden, ob ich dann jetzt auch vergebe. Nee, das ist hier komplett beieinander. Und das gefällt mir nicht. Natürlich gefällt es mir an sich schon, aber es macht mir Probleme. Euch nicht? Jetzt kam so ein kleines Nicken von manchen. Ja, es macht uns ein Problem, dass wir das hier immer zusammen beten und dann vielleicht lieber schnell durch, um nicht nachdenken zu müssen, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Heftig. Das lässt sich gar nicht trennen hier. Wir kriegen das nicht voneinander los. Jesus schafft die Versöhnung Gottes mit dieser Welt und das geht so tief, dass es nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir ist, sondern das zieht Kreise um mich herum. Das will diese Welt ganz, ganz tief verändern. Das will die Beziehungen, auch die wir haben, nicht nur in der Gemeinde, auch darüber hinaus, will es verändern. Das, was aus dieser Bitte um Vergebung folgt, das ist schwer für uns. Vergebung, vergib uns unsere Schuld, das ist die eine Seite, die Bitte. Der zweite Teil ist aber gar keine Bitte mehr. Das ist gar keine Bitte. Hilf mir oder sowas. Bitte hilf mir, dass ich dem, kein Otto hier, ne, dass ich dem Otto auch vergeben kann. Nee, das wird hier einfach als Tatsache festgestellt. Nein, ich bete das im Bewusstsein, wenn ich um Vergebung meiner Schuld bitte, weil ja Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat, heißt das, nun kann ich auch dem anderen seine Schuld nicht mehr hinterhertragen. Das geht jetzt nicht mehr. Das passt nicht mehr zusammen. Das gehört aber zusammen, dass ich Vergebung empfange und Vergebung weitergebe. Und ich habe weiter darüber nachgedacht, also gibt es doch eine Bedingung für Vergebung? Erst wenn ich und dann darf ich? Doch eine Bedingung? Ist es also doch nicht einfach ein Geschenk? Ist es also nicht doch einfach nur eine Gnade? Und ich bin schon oft gefragt worden, einfach nur Jesus meine Sünden bekennen und dann weitermachen wie bisher? Viele haben gesagt, ihr Christen habt ein merkwürdiges Konzept. Das funktioniert doch nicht. Und das ist auch nicht in Ordnung, dass das so ist. Echte Worte, die wir sprechen, sind im Reich Gottes immer ein Ausdruck unseres Herzens. Sind Ausdruck eines vertrauenden Herzens oder noch anders gesagt, eines veränderten Herzens. Das sind nicht nur Worte, die wir sprechen, die wir Gott halt hinknallen und sagen, jetzt vergib mal, aber hier, da ist überhaupt nichts passiert. Diese Worte sind immer in Verbindung mit unserem Herzen. Schauen wir zuerst einmal auf das Herz Gottes. Wie ist denn das Herz Gottes? Warum kommt Gott eigentlich zu uns in diese Welt? Weihnachten. Warum lebt Jesus dann hier mitten unter uns viele Jahre, sammelt dann Jünger? Warum lässt Jesus sich dann an so einem Kreuz, also ähnlichem Kreuz, hinrichten? Warum verlässt er dann das Grab, steht auf von den Toten und erscheint seinen Jüngern? Warum tritt Jesus in der Himmelfahrt dann seine Königsherrschaft an? In Gottes Reich. Warum kommt dann Gottes Geist, um in unseren Herzen zu wohnen und die Führung unseres Lebens zu übernehmen? Warum denn das alles? Es hat mit dem Herzen Gottes zu tun, weil Gott ein barmherziges Herz hat. Gott hat ein barmherziges Herz. Lukas 6, da heißt es ganz eindeutig, seid barmherzig und jetzt, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wenn Gott sein Wesen zu erkennen gibt, wenn Gott über sich selber spricht oder auch wenn über Gott gesprochen wird in der Bibel, dann steht sehr, sehr oft, barmherzig und gnädig. Das wird über Gott gesagt. Das ist sein Wesen, barmherzig und gnädig. Und das hat etwas miteinander zu tun, weil Gott ein barmherziges Herz hat, ein erbarmendes Herz hat. Darum ist er gnädig und vergibt. Und dieses Wesen Gottes zeigt sich hier in der Tiefe an diesem Kreuz, an dem Jesus hing. Dahinter steht sein erbarmendes und sein barmherziges Herz. Wie tief geht die Vergebung Gottes und unsere Bitte um Vergebung? Heißt das, ich habe mal wieder einen Fehler gemacht? Ich habe mal wieder gelogen oder ich habe mal wieder über jemanden schlecht geredet. Das ist nicht gut. Da müssen wir gucken, dass das schnell wieder bereinigt wird. Muss ich schnell wieder hin zu Jesus. Dann muss ich beten, dann erzähle ich Jesus meine Schuld und dann ist ja wieder alles in Ordnung. In anderen Kontexten betet man noch drei Vaterunser und ein Ave Maria oder irgendwie etwas anderes, dass ich das jetzt auch wirklich ernst meine. Und dann ist ja alles wieder in Ordnung. Aber jetzt lesen wir die Bitte im Vater Unser. Also erst dem Otto vergeben und dann kann ich um Vergebung bitten. Jetzt kann ich wieder aufatmen. Jetzt ist ja alles wieder in Ordnung. Das wirkt wie ein Handel. Ja, das wirkt wie so ein Geschäftsabschluss, den ich da ständig mit Gott mache. Ja, ich habe ja vergeben und jetzt kann ich ja auch dich bitten und sowas. Aber wenn ich das Wesen Gottes erkenne, noch einmal, Barmherzigkeit und Gnade. Und oft steht in dem Zusammenhang auch noch auch seine Liebe und seine Heiligkeit. Wenn ich das erkenne, dieses Herz Gottes, dann macht das was mit mir. In diesem Licht Auf Gottes Wesen erkenne ich mich selbst. Und ich glaube, das ist die Tiefe, die noch dahinter steht. Mich selber zu erkennen. Wer bin ich denn eigentlich? Nicht nur diese Lüge von heute Morgen, nicht nur das schlechte Reden über jemand anders, sondern meinen tief verankerten Hochmut gegenüber anderen, der tief in mir drin ist. Das bin ich. Ich mache das nicht nur mal. Schlecht über jemand anders reden oder auch mal lügen oder sonst irgendwas da. Ich mache das nicht nur manchmal, sondern das ist tief in mir drin. Mein hartes Herz gegenüber der Not des anderen, das ist tief in mir drin. Ich habe heute nicht nur mal jemanden übersehen. Nein, das steckt in mir drin. Das ist mein Herz, mein Egoismus, meine Sucht, meine Verlorenheit. Das bin ich. Wenn ich mich so erkenne und dann diesen Balken in meinem eigenen Auge sehe. Kennt ihr von Jesus Bergpredigt vielleicht schon mal gehört? Wenn ich diesen Balken in meinem Augen erkenne, das bin ich, dann kann ich den Splitter beim anderen nicht mehr groß machen. Dann kann ich das nicht mehr. Nach dem Vater unser, da sagt Jesus, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Da haut Jesus nochmal rein in die Kerbe. Da wiederholt er das nochmal und setzt nochmal eins drauf. Das geht nicht. Kann das sein, dass Jesus das sagt, weil unser Herz noch hart ist? Wir uns selbst noch gar nicht erkannt haben, wer ich denn wirklich bin? Dass ich mich selbst vor Gott noch nicht erkannt habe, dass er das deswegen sagt? Wenn ich mein eigenes Herz vor Gott erkannt habe, wenn ich erkannt habe, wer ich bin und nicht nur heute um 10.58 Uhr, was ich da getan habe, dann kann ich nicht anders, als auch dem anderen zu vergeben. Das ist mehr, als nur zu sagen, oh, vergib mir, dass ich mal wieder einen Fehler gemacht habe. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, 14 bis 17, auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich selbst bin der Erste, früher Jesus, glaube ich, der Vornehmste, aber das ist ein bisschen missverständlich, der Erste unter ihnen. Aber, sagt Paulus, aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt. Sein Erbarmen. Denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine große Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Er sagt, schaut, wer ich bin. Und ich war ganz vorne dran da, was ich getan habe. Ich habe die Christen verfolgt. Und ich habe dieses Erbarmen erlebt. Ganz vorne dran. Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre, ihm allein. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Paulus kann sagen, ich bin da ganz vorne dran bei den Sündern. Ich stehe nicht irgendwo da hinten mit so ein paar Fehlern, ein paar Flecken, die ich mir angesammelt habe im Leben, sondern ich stehe da ganz vorne dran. Ich habe nicht nur ein paar wirklich schlechte Dinge getan. Und dann spricht er von dem Erbarmen Jesu über sein Leben und dieser überwältigenden Geduld, die Jesus an ihm erwiesen hat, gezeigt hat. In diesem ewigen König gebührt die Ehre. Und ich glaube, das ist die Haltung hinter dieser Bitte im Vaterunser. Das ist keine Haltung, die mal zu Beginn unseres Glaubenslebens irgendwie mal wichtig war, um zu Jesus zu kommen. Irgendwann sitzen wir ja fest im Sattel bei Jesus und wir haben uns ja auch ein bisschen verändert und irgendwie ist ja auch manches neu geworden. Wir sitzen da fest in Gottes Reich. Da sitzen wir, ja, da gehören wir dazu. Aber unser Herz will immer mehr ein barmherziges Herz werden, das sich selbst vor Jesus erkennt, immer mehr versteht, wer ich bin. Das, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat, ist nichts Billiges, ist nichts, was irgendwie verramscht werden könnte und einfach mal so großflächig ausgeteilt werden könnte. Es war so teuer für uns erkauft. Es ist ein unfassbar kostbares Geschenk. Und wer das Geschenk Jesus in seiner Person annimmt, wird tief im Herzen berührt und kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ich weiß, das ist ein langer Weg und wir haben die ganze Zeit, wo wir hier auf dieser Erde sind, haben wir auch die Zeit, in dieser Veränderung drin zu sein. Aber das will Jesus tun. Und ich stelle Fragen und dann lasst uns einfach eine Zeit der Stille haben, um darüber nachzudenken. Wie tief bin ich eingetaucht in diese Barmherzigkeit und Gnade unseres Gottes? Was hat diese Gnade, was hat diese Barmherzigkeit in mir verändert? Bin ich demütiger geworden? Bin ich barmherziger geworden? Lasst uns ruhig werden und still werden vor Jesus. Danke, lieber Herr, dass wir kommen dürfen, dass wir alles offenlegen dürfen vor dir und dass wir uns erkennen dürfen vor dir, wer wir wirklich sind. Und doch sind wir geliebt. Und doch dürfen wir in deiner Nähe sein. Nichts verstecken, nichts beschönigen. Wir dürfen sein vor dir. Und wenn wir bekannt haben und es von Herzen getan haben, aus diesem barmherzigen Herzen heraus, dann danke ich dir, dass ich einem jeden das jetzt zusprechen darf. Im Namen Jesu Christi, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.